Und das ist halt das Wichtige, dass artgerecht gehört es auch, dass man erstmal weiß, wie fühlt sich ein gesunder, lebensfroher, energiereicher Mensch überhaupt. Mhm. Da habe ich so einen Zweifel, dass das bei vielen Menschen, dass die das wissen.
Hallo und herzlich willkommen bei De-Stress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag. Für alle, die nach neuen Strategien in der Stressbewältigung suchen. Im Podcast spreche ich mit Menschen, die mich mit ihrer Arbeit besonders inspirieren und vielleicht den ein oder anderen hilfreichen Impuls auch für dich bereithalten. Schön, dass du heute dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge ist Lutz Ramlich bei mir zu Gast. Als Ultramarathonläufer, Biohacker und Unternehmensgründer hat er eine Technik zur Gehirnwellenstimulation entwickelt. Er weiß genau, welche Faktoren unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen und wie wir unser volles Potenzial ausschöpfen können. Eine entscheidende Rolle dabei spielt der Schlaf. Zu diesem Thema war ich beim Online-Schlafkongress zu Gast und durfte mit Lutz über die Wirkung von Natur auf unsere Schlafqualität sprechen. Über das Geheimnis des optimalen Schlafes erfährst du mehr im Gespräch. Außerdem verrät dir Lutz, warum ein Berliner zwischendurch mal am Schliersee leben sollte, was eine artgerechte Lebensweise für unsere Leistungsfähigkeit im Job bedeutet, welche Rolle Licht für unser Energielevel spielt und warum er deshalb eine bestimmte Brille täglich und eine andere äußerst selten trägt, was die Herzratenvariabilität mit unserem Lebensfeuer zu tun hat und wie wir Gehirnwellen für uns nutzen können. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und hoffe, du nimmst hilfreiche Impulse für dich mit. Ja, heute möchte ich den Lutz Ramlich in meinem Podcast begrüßen. Lieber Lutz, ich freue mich sehr, dass du da bist und du dir Zeit nimmst. Du bist eine ganz inspirierende Persönlichkeit für mich. Du bist Ultramarathonläufer. Du beschäftigst dich mit dem Thema Erfolgsboosting und hast mich kürzlich auch in deinen Schlafkongress eingeladen. Doch bevor wir weiter in das Thema einsteigen, vielleicht magst du einfach mal so ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist und warum du gerade nicht in Berlin, sondern am Schliersee wohnst.
Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf, Nadine. Also ich versuche das kurz zu machen. Ich habe natürlich, wie viele Menschen, irgendwann mal BWL studiert und habe in verschiedenen Branchen gearbeitet. Ich habe natürlich auch viele Menschen da schon immer in irgendeiner Art und Weise geführt und mich selber auch führen müssen, auch manchmal durch Zeiten, wo vielleicht der Job nicht der richtige war oder wo das Produkt nicht gestimmt hat. Ich war auch in einigen Startups, bin dann über die Technologie gestolpert, Hören über die Haut, und ich fand das extrem interessant und habe mich da ein bisschen mit befasst und mache das natürlich heute auch noch. Und wir haben, also ich habe mehrere Produkte, ich habe Seminare, ich gebe Vorträge. Was mache ich jetzt? Ich möchte die ganze Zeit hier nicht unbedingt in Berlin verbringen, wo ich normalerweise wohne, im Prenzlauer Berg, sondern habe meine Wohnung gewechselt, weil wir auch eine Firma haben in Nürnberg, und bin an den Schliersee gezogen, also wunderschönes Stückchen Erde. Und wenn wir jetzt hier fertig sind, arbeite ich dann noch. Und danach geht es wieder auf den Berg, und dann habe ich ein bisschen Sport dabei und dann ein bisschen Meditation oben auf dem Berg. Ja, und also das Leben kann wundervoll sein.
Ja, das klingt sehr spannend. Magst du darüber mal noch so ein bisschen berichten, wie sich so der Unterschied des Lebens am Schliersee im Vergleich zu Berlin darstellt? Wie wirkt sich das so auf dich und dein Befinden aus?
Das Feeling ist natürlich ein deutlich anderes. Aber es hat eigentlich beides so seinen Reiz für mich. Die Frage ist nur, die ich mir heute stelle, die habe ich natürlich jetzt vielleicht vor 10 Jahren nicht so gestellt, was sollte im normalen Leben artgerechterweise die Überhand haben? Also auch da bin ich wieder, ich habe ja BWL studiert, so ein Fan von 80-20-Regel, ja, Pareto, die meisten kennen das vielleicht. Ne? Mhm. Und das würde ich jetzt eben einfach so sagen, 80% wäre Leben in der Natur, aber eben 20% ist dann eben noch was anderes. Und das ist in Berlin eben nicht ohne weiteres möglich. Vor allen Dingen kannst du eben diese 80%, man könnte das ja machen. Ich habe also eine tolle Wohnung, die ist ein bisschen nach hinten gelagert, ist also auch nicht zu laut und so weiter und so fort. Aber allein durch die Wellen und Schwingungen, wir sind Schwingungswesen als Menschen, ja, die eben in so einer Stadt pulsieren, unabhängig jetzt vom Mobilfunk und allen anderen Geschichten, ist das halt schon mal eine andere Sache. Und das hat eben auch ganz viel mit Stress und Belastung und allem drum und dran zu tun. Mhm. Dieses Schwingungsmeer nimmt dich halt mit. Mhm. Und da kannst du dich normalerweise nicht dagegen wehren. Und das war früher nicht das große Problem, solange die Leute ganz normal gearbeitet haben, also einigermaßen artgerecht. sich archetypisch verhalten haben. Aber heute sind wir eben nur noch in diesem Schwingungsmeer. Belastung, Stress, Großstadt, Neonröhren, ja, blaues Licht, elektromagnetische Unverträglichkeit. Ja. Und jemand, der sich mit Biochemie ein bisschen auskennt, der weiß dann, warum die Leute Zucker essen müssen und Kaffee trinken müssen. Das hat was mit ihrem Energiesystem, mit ihrem Energiekörper zu tun. Damit sie das eben alles irgendwie abhalten können, beziehungsweise damit sie Schwingungen dann eben so oben bleiben. Ja? Und wenn man das eben nicht schafft, kommen irgendwelche Krankheitsbilder zustande. In meiner Welt eben nicht unbedingt an den Menschen festgemacht werden müssen, sondern eben in der Interaktion zwischen Äußerem und Innerem.
Ja, wenn du so sagst, artgerechtes Arbeiten, was stellst du dir denn unter artgerechtem Arbeiten vor? Wie sähe sowas aus?
Naja, da müssen wir uns erstmal fragen, was sind wir für eine Art? Von der Art des Körpers sind wir Säugetier. Und das, finde ich, sollte man beachten. Und was braucht ein Säugetier immer? Ein Säugetier braucht ganz viel Licht, da sind wir bei der bei der Chronobiologie. Ja? Ein Säugetier braucht natürlich ganz viel gutes Wasser, unbedingt. Ja? Und wenn du das hast, wenn du Licht und Wasser hast, dann können wir auch schon mal, also da ist der Motor schon mal irgendwie bei 80%. Und wenn du dann natürlich jetzt nochmal dran denkst, was brauchst du als nächstes unbedingt als Tier, als irgendwie Säugetier? Bewegung. Mhm. Also die ersten wichtigen drei Geschichten wären tatsächlich an der Stelle eben Licht, ja, Wasser und Bewegung. Und dann käme erst in irgendeiner Art und Weise natürlich die Geschichte Ernährung. So. Ja. Und wenn wir dann überlegen, okay, wie kann ich jetzt arbeiten? Dann müsste ich mir halt vorstellen, ich muss früh natürlich aufstehen und sagen, ja, ich möchte die ganze Welt umarmen, weil ich bin wieder aufgewacht. Ich will einen tollen Tag haben. So. Und das bedeutet, ich brauche, die Biomaschine muss stimmen. Also ich brauche die richtigen Hormone und Vitamine und Mikronährstoffe und Makronährstoffe und so weiter und so fort. Aber das hat nichts mit Ernährung zu tun, weil viele Stoffe werden in unserem Körper natürlich hin und her umgewandelt. Ja? Wenn wir Stress haben, arbeiten unsere Bakterien im Darm nicht so, wie sie sollten. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt Stress habe und es wird eben kein Serotonin gebildet oder nicht in der ausreichenden Menge, dann kann ich früh nicht aufstehen und sagen, wie geil ist das, dass ich am Schliersee bin. Aber in Berlin ist es auch cool. Ja? Sondern, um Gottes Willen, oh, hier ist ja nichts los. Und in Berlin würde ich sagen, oh, so viele Menschen, alles erschlägt mich. Ja? Also der Serotoninspiegel wäre einfach zu niedrig. Ja. Und dann habe ich natürlich, weil ich solche schlechten Gedanken habe, wieder Stress. Und was hätte ich nächsten Tag? Weniger Serotonin. Und irgendwann komme ich sogar vielleicht ins Burnout, Depression etc. Das ist nicht menschen- und artgerecht.
Ich würde super gerne mit dir mal diese Punkte durchgehen, die du gerade genannt hast zum Thema artgerecht sein oder leben und arbeiten. Also du hast angefangen mit dem Thema Licht. Was für ein Licht brauche ich da?
Also Lichtbiologie heißt, oder ich fange mal andersrum an. Es gibt die von mir sogenannte Melatonin-Cortisol-Achse. Mhm. Ja, ist also ganz wichtig. Melatonin macht uns im Prinzip müde, ja? Aber wenn wir müde sind und schlafen, deswegen müssen wir in der Nacht anfangen, ja, so, ist es so, dass alles bei uns durchgefeudelt wird. Ja? Wir werden also völlig neu regeneriert, wir werden jung gemacht, ja? Und es ist einfach so, dass wenn man eben nicht genug Melatonin hat, dann kriegt man Alter, also Demenz und so verschiedene andere Geschichten möglicherweise schneller. Das ist heutiger Stand der Wissenschaft. So. Das bedeutet aber, irgendwann muss natürlich das Melatonin auch abgebaut werden, damit wir wieder ins Wache kommen. Richtig? So. Und die sogenannte Melatonin-Cortisol-Achse, also Cortisol ist der Stressgegenspieler, ja, so sagen wir mal, der uns Leistungsbereitschaft gibt, der würde am, man sagt so zwischen 4, 5, 6 Uhr, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wo man wohnt, wie, aber hat man das das Schlafzimmer ordentlich abgedunkelt etc., wird es sozusagen das Melatonin nach unten gefahren. Deswegen hat man zum Ende des Schlafes hin eben leichtere Schlafphasen, ja, und nicht mehr die Tiefschlafphase, die hat man eben ganz am Anfang. Ja, und dann geht das Melatonin nach oben und das Cortisol steigt. Cortisol wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir halt im Stress sind, wenn wir irgendwie unsere Kraft brauchen, wenn wir sozusagen dem Säbelzahntiger sprichwörtlich ins Auge blicken. Ja. Und das Cortisol steigt also und erreicht eigentlich, wenn du aufwachst, schon relativ hohe Höhe. Und kurz danach möglicherweise sogar den Peak. Ja, also das muss nicht der Peak für den ganzen Tag sein, aber es ist ein ziemlicher Peak. Deshalb ist es auch für jeden natürlich völlig absurd, wenn der aufsteht und muss erst eine Tasse Kaffee trinken, damit er wach wird. Weil was heißt das nichts anderes, als dass seine Biochemie außer Rand und Band ist. Mhm. Weil die Natur sorgt dafür, dass wir früh aufstehen und sagen, hey, alles klar, jetzt holen wir uns mal was zu essen. Weil früher gab es nicht irgendwie Kühlschrank und sowas alles. Mhm. Da mussten wir erst mal fit sein. So, also Cortisol nach oben. Und wir haben natürlich einen Biorhythmus. Der wird auch vom Licht ein bisschen gesteuert. Ich komme gleich auf deine Frage nochmal zurück. Und das ist immer so 1,5 bis 2 Stunden. Also irgendwann nach 1,5, 2 Stunden, wenn wir aufgestanden sind, kommt so eine Phase, wo Cortisol wieder noch ein bisschen nach unten geht, ist immer so eine Entspannungsphase, so eine leichte. Mhm. Wenn natürlich dann der Chef kommt, genau in dieser Phase, warum ruhst du dich aus? Dann hast du wieder Stress, ja, so. Dann kommt dein Cortisolspiegel wieder nach oben. Aber dann hast du deine Biorhythmik natürlich wieder, ist völlig im Eimer, ja, mhm. So. Deshalb ist es natürlich wichtig, am Anfang des Tages nach Möglichkeit so viel wie möglich helles Licht in die Augen zu geben. Ja? Ich wohne öfter im Prenzlauer Berg, wenn ich nicht gerade am Schliersee wohne, ja, in Berlin. Und da ist es absurd, die Menschen setzen im März und früh eine Sonnenbrille auf, damit nicht viel Licht da reinkommt. Wenn wir eine Sonnenbrille heute brauchen, dann ist es in ganz, ganz vielen Fällen so, dass wir uns die antrainiert haben. Ich nehme eine Sonnenbrille, wenn ich auf den Gletscher gehe, wenn ich beim Skifahren bin, wenn ich manchmal am Meer bin und wenn ich Beachvolleyball spiele, weil ich da genau in die Sonne reingucke. Ansonsten nehme ich keine Sonnenbrille. Warum? Mhm. Also das Erste, was man tun sollte, ist dem Körper das Signal zu geben, es ist Tag, wache auf, freue dich des Lebens. Das bedeutet also, geh am liebsten raus, Sonne rein. Balkon, wenn du am Anfang nicht anders kannst, nimm die Tasse symbolisch mit. Vielleicht kannst du ja von Kaffee auf irgendwas anderes umsteigen oder so weiter. Ja, ich würde natürlich eher vorschlagen, ganz früh gleich ein Glas Wasser zu nehmen. Also ich habe so eine Halb-Liter-Glas immer. Ja. Da kann man ein bisschen Natron reinmachen, man kann ein bisschen Zitrone reinmachen, man kann ein bisschen Schwefel dazu nehmen. Kann man alles machen, ja. Da könnte ich für jedes einzelne ja. So, aber das Wichtige ist, man muss halt versuchen, am Anfang zu sagen, okay, jetzt ist munter werden. Mhm. Und dann kann ich eben das unterstützen, indem ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ohne Sonnenbrille, dass ich hin zur Arbeit laufe. Ja? Wenn ich mich ins Auto setze, die Scheiben sind schon wieder, die nehmen schon wieder Helligkeit weg und so weiter und so fort. Und dann sollte ich natürlich nach Möglichkeit am Tag mit Mikropausen arbeiten. Mhm. In den Mikropausen, also normalerweise mit längeren Pausen, aber meistens können wir uns mit längeren Pausen nicht leisten, also machen wir alle halbe Stunde eine Mikropause. Ja? Deswegen bin ich so ein absoluter Fan von Pomodoro-Technik. Mhm. Ja? Und dann hat man irgendwie 6 oder 8 Pomodori hinter sich und mittags, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, das hat einfach was damit zu tun, was man natürlich gemacht hat, versucht man dann nochmal ins Licht zu kommen. Mhm. Mittags, ja, so, damit sich wieder, da ist der Blaulichtanteil am höchsten, ja, und damit man das Gehirn sozusagen auf, wieder neu sozusagen rebootet, damit alles, alle Körperzellen wissen, okay, es ist jetzt mittags 12 Uhr oder 13 Uhr, was auch immer, ja, so, deswegen nicht so gut, dass wir die Zeit hier umstellen, dass wir an allem irgendwas irgendwie machen, sagen die Chronobiologen, ich habe das nicht erforscht, aber es gibt da einige, die natürlich sagen, das ist absoluter Nonsens und führt dazu, dass es eben sowohl Krankheiten gibt, als auch ausgebrannte Menschen. Ja, so. Also das bedeutet, das wäre die einfachste Variante. Meine Variante ist natürlich früh rausgehen. Ich war heute früh, weil ich dann heute Nachmittag nochmal Trailrunning gehe, das ist eine große Veranstaltung hier, war ich heute früh nicht so lange laufen, sondern nur 7 Kilometer, also einmal zum See und dann bin ich in den See gesprungen. Ja, Kältereiz, natürlich auch toll am frühen Morgen und dann bin ich wieder zurück. Ja. Und das wäre so die erste Geschichte, die ich zum Licht sagen will. Und dann natürlich abends müsste man genau gegenseitig arbeiten. Deswegen ist es dann eben so, dass man entweder das Blaulicht abfiltert, ja, das funktioniert aber nur bedingt in den Geräten, oder eben so eine Blue-Blocker-Brille zum Beispiel nutzt. Ja. So, also im Prinzip beim Licht mehr oder weniger durch. Ja.
Super. Vielen Dank, super spannend. Ich habe ja so eine Brille selber auch und muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich da tolle Erfahrungen mitmache, auch wenn mein Mann sich da regelmäßig amüsiert, aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Ja, den zweiten Punkt, den du schon jetzt auch schon in Teilen mit angesprochen hast, ist das Thema Wasser. Wie kann uns das denn durch den Tag-Arbeitsalltag begleiten?
Ja, also Wasser ist natürlich ein Thema, da könnte man jetzt wieder eine ganze Woche drüber sprechen und es fängt auch gerade an, ja, Grenzschichtwasser und EZ-Wasser, was zum Teil das Gleiche ist und so weiter und so fort. Da ist man also am Anfang. Die Frage ist immer, wie können wir mit den Zellen, und das ist eigentlich das Wichtigste, wir leben von unserem Zellwasser. Ja? In dem Zellwasser, oder andersrum gesagt, wir sind ein elektrisches Wesen. Ja? Elektrisches Wesen heißt, alles in uns ist Elektrizität oder Magnetismus etc. Messen tun wir das, das kennen wir, wenn wir zum Beispiel unsere HRV, Herzratenvariabilität messen, ja, dann messen wir in dem Falle zum Beispiel das mit dem EKG. Ja? Das ist also ein Elektrokardiogramm. Elektro. Mhm. Das muss, vielen sind sich dessen nicht bewusst. Es hat was mit Elektro zu tun, mit Strom. Mhm. Wenn wir unsere Schwingung im Kopf, ja, die sogenannten Hirnfrequenzen messen, dann macht es das EEG. Und dann auf der anderen Seite aber sagen, hey, wir haben noch ganz viele andere elektrische Felder und die beeinflussen uns natürlich nicht. Ja, so komisch. Ich sage nur komisch und es könnte vielleicht sein, dass das anders ist. Ja, aber das will ich heute nicht diskutieren. Sondern die entscheidende Stelle ist dabei, dass dieses Wasser dafür sorgt, in den gesamten Zellen und so weiter und so fort, im Prinzip, dass man eine Art kleine Batterie überall hat. Ja, das ist eben das Zellwasser. Und da wäre eben immer die Frage, sagen wir mal, wie kann das eben passieren? Und es gibt auch Arbeiten von Wissenschaftlern, die sagen, dass wenn man das Wasser immer in der reinen Form hätte, also die wir brauchen, ja, das ist möglicherweise so eine, ja, sozusagen so eine vierte Phase, so wird das genannt zum Teil, ja, also nicht fest, nicht flüssig, nicht gasförmig, sondern eine vierte Phase, ja, und wenn man das Wasser immer hätte in der Zelle und immer wieder hätte und es würde nicht verunreinigt werden, dann könnten wir immer genug Spannung haben und wir würden nicht sterben.
Okay. Also.
Und jetzt gibt es natürlich noch einen zweiten, also das bedeutet, dafür brauchen wir gutes Wasser, richtiges Wasser. Und jetzt gibt es natürlich noch eine zweite Geschichte. Und die hat was damit zu tun, dass wir natürlich irgendwo heute immer Gifte zu uns nehmen. Mhm. Ja? Ähnlich wie wenn wir irgendwie ein Kleidungsstück tragen. Irgendwann ist das halt, das nimmt auch irgendwas auf, Gerüche, Dreck, weil ich gerade irgendwie draußen war, mein Schweiß, alles Mögliche. Ja. Und das wird gewaschen mit Wasser, ne, logischerweise. Ja. Da nimmst du ja auch nicht Tee dafür normalerweise oder Kaffee oder Cola. Ja. So. Und deswegen brauchen wir eben auch dafür so viel Wasser. Und natürlich am besten gutes Wasser, damit wir es gut reinigen können. Und das wäre in aller Kurzform das, wofür man Wasser braucht. Also das ist sozusagen extrem wichtig. Wenn man nichts machen kann und nur ein ganz beschränktes Zeit- und Managed-Geldsystem und sowas hat, dann würde ich mich immer ums Wasser kümmern. Mhm. Noch vor dem Essen. Weil wenn ich mit dem Essen irgendwas zu mir nehme, zumindest auf 50-60% trifft das zu. Natürlich nicht auf alle Sachen, weil manche sind eben noch fettlöslich und so weiter. Aber auf die wasserlöslichen Sachen, die kann ich zumindest wieder ausschwimmen. Ja? Und ich kann natürlich dadurch, dass ich jeden Tag zum Beispiel 30 Minuten schwitze, was ich jedem empfehlen würde, aber zum Sport geht oder in den Sauna geht oder Infrarot nutzt oder was auch immer, dann kann ich auch wieder vieles raustun. Und damit kann ich entgiften und dann sage ich früh, super, die Biochemie stimmt, ich freue mich auf meinen Tag. Mhm.
Nun fällt es ja häufig Menschen schwer, über den Tag dran zu denken, was zu trinken. Und in Büros, weiß nicht, gibt es wahrscheinlich auch nicht so gutes Wasser häufig, ne? Oder Wasser im Angebot, da gibt es vielleicht irgendwie Tee, den man sich aus der Maschine zieht oder Kaffee. Was würdest du denn empfehlen? Wie kann man sich denn gut mit Wasser versorgen über den Arbeitsalltag?
Ja, also ich würde natürlich als erstes immer dafür plädieren, alles ein bisschen lässig zu nehmen und nicht zu überakademisieren. Ja, so. Also wenn ich kein gutes Wasser habe, also wenn es nicht gerade vergiftet ist, nehme ich halt erstmal das Wasser. Besser als kein Wasser. Ja. Mhm. Weil wenn ich zu wenig trinke, dann gibt es natürlich entsprechende Prozesse und ab ein paar Prozentpunkte, dass man Wasser verliert, gehen eben die Prozesse nicht mehr so gut und ich kann nicht mehr so gut denken und so weiter und so fort. Ja? Da gibt es genug Studien dazu. Die nächste Geschichte, sie passt jetzt nicht zu meiner Tasse, aber gehört halt hier zur Wohnung. Ja? So habe ich hier so eine große Kanne, die ist jetzt in dem Fall noch von meinem Frühstück, ist grüner Tee drin, ja, so. Aber ich habe natürlich heute früh schon einen Liter Wasser getrunken, weil ich stehe früh auf, trinke Wasser, ein Glas, ja, und dann war ich laufen und dann habe ich das nächste Wasser getrunken. Da mein Glas immer ein halber Liter ist, ja, habe ich das gemacht. Man kann also ein bisschen Natron reinmachen, man kann ein bisschen Zitrone reinmachen, was auch immer, ja, was einem so ein bisschen schmeckt. So. Dann habe ich natürlich einen Smoothie heute auch schon gehabt, das war wieder ein halber Liter. Und da ist natürlich ganz tolles Wasser drin, weil was ist da für Wasser? Zellwasser, ja, der Pflanzen. Also besser geht es nicht. Ja, so. Zum Beispiel, ich hatte heute, weil ich ja gestern aus Berlin gekommen bin, habe ich natürlich nicht alles da gehabt und hatte eben hauptsächlich Gurke und irgendwie viel Knoblauch, ja, und irgendwie so ein paar andere Geschichten. Aber alleine in der Gurke ist eben super Zellwasser drin. Ich habe ein bisschen Zucchini reingemacht und die roh mit im Smoothie gegessen, ja, so. Oder getrunken, wie auch man sagen will. Ja. Also das würde ich sagen, reicht schon immer an Wasser. Und für alle Sachen, die ich mir nicht merken kann, ja, gibt es eine tolle Geschichte. Ich mache zum Beispiel momentan gerade Augentraining, weil die Augen eben durch den Computer immer irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Und da ich mir das natürlich auch nicht merke, nutze ich Todoist. Das ist also eine App. Ja. Und dann habe ich eben alle 3 Stunden einen Termin drin. Ja. So, jetzt ist es gerade natürlich hier bei mir lautlos gestellt. Aber üblicherweise wäre ein Alarm und dann zum Beispiel beim Pomodoro, 25 Minuten Pomodoro ist zu Ende. Und dann habe ich ja 5 Minuten Zeit, wo ich überlege, was mache ich im besten Fokus jetzt als nächstes. Und währenddessen sollte ich natürlich mal aufstehen, ja, am besten, ja, mal rumgehen, mir Wasser holen. Und das ist nur eine Frage, dass ich mir das sozusagen als Gewohnheit irgendwie antrainiere. Mhm. Weil wir sind Säugetiere, genau wie unser Hund. Man kann uns das antrainieren, also wir können uns das auch selbst antrainieren. Mhm. Und wenn mir das am Anfang schwerfällt, schreibe ich mir das auf, nutze eine App, nutze einen Computer, whatever. Ja. Mhm. Man kann auch mit den Kollegen natürlich irgendwie eine Wasser-Challenge machen. Ja, so. Und dann hat man das vorbereitet und dann sagt man, okay, wir machen einen Strich und wer am meisten Wasser trinkt die ersten 3 Wochen, der kriegt das Essen ausgegeben von den anderen, ja, wenn man dann irgendwie mal essen geht. Ja, und irgendwann muss man nicht mehr die Challenge machen, man muss ja auch nicht 3 oder 4 Liter Wasser trinken am Tag, sondern 0,3 Liter pro Kilogramm Körpergewicht wäre so das, also 0,03. Ja, so, das bedeutet also, wenn ich 60 Kilo wiege, dann 1,8 Liter. Und wenn ich aber 100 Kilo wiege, kenne ich auch ein paar Leute, dann muss ich halt 3 Liter trinken, aber eben nicht 3 Liter für alle. Ja, so. Okay. Also das wäre diese Geschichte, die ich mit Wasser machen kann. Und ich plädiere dafür, das alles ein bisschen spielerisch zu machen und so weiter und so fort. Und in den Coachings und Seminaren, und ich nenne das eben Lebensumstellung, Lebensanpassung, ja, wieder, also ich habe ein Programm, das heißt Lebensanpassung, weil wir unser komisches Leben, was wir jetzt manchmal führen, wieder an uns artgerechte Leben anpassen müssen.
Ja, ganz spannende Tipps, die du da hast. Auch mir gefällt besonders dieses Thema, so spielerisch anzugehen. Ich denke dann, wenn man so Freude und Spaß dran hat und dann vielleicht auch so ein kleiner Wettbewerbsanteil noch da reinkommt, dann fällt es leichter, als wenn es irgendwie so eine trockene Sache ist, die man sich dann irgendwie vornimmt. Genau, du hast eben gerade nochmal, oder hast es schon häufiger gesagt, Pomodoro-Technik, das wollte ich gerne für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht auch noch nicht so kennen, nochmal kurz erklären oder vielleicht magst du das auch nochmal übernehmen. Was ist das für eine tolle Fokustechnik, die du da...
Ja, ich will dir nicht das Expertentum hier abschreiben.
Ach du, also ich bin da glaube ich auch nicht mehr Experte als du, aber ich kenne die Pomodoro-Technik als fokussierte Arbeitsmethode, wo es darum geht, das hast du ja auch schon angerissen, ne, so Arbeitspakete in möglichst 25 Minuten Arbeitseinheiten zu unterteilen und nach den 25 Minuten eine 5-minütige Pause zu machen. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte man höchstens 4 bis 6 Pomodori am Stück machen und dann eine wirklich längere Pause auch einlegen. Führt halt dazu, dass unser Gehirn auf einem hohen Leistungsniveau bleibt, weil wir uns eben diese Mikropausen gönnen.
Genau. Also das sind ja schon fast mehr als Mikropausen. Ne? Eine Mikropause wäre für mich vielleicht 1 Minute oder sowas. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir ja 5 Minuten. Das Schöne an der Pomodoro-Technik, die eben auch tatsächlich deshalb Pomodoro-Technik heißt, also Tomatentechnik eigentlich, weil der Italiener, der die entdeckt hat oder eingeführt hat, der hat halt so einen kleinen Kurzzeitwecker gehabt, so ist jedenfalls die Story. Und der war halt in Form einer Tomate und weil das eben zufälligerweise in Italien 25 Minuten hatte, haben wir jetzt halt 25 Minuten. Das könnte man sicherlich auch mit 30 oder 35 Minuten machen oder 45, das geht auch alles, aber 25 ist schon ganz okay. Dafür gibt es auch Rechner, man kann sich das also einstellen und nach etwa 4 Pomodori macht man dann eben zum Beispiel 15 Minuten Pause und nach 6 Pomodori macht man dann eben eine 1/2 Stunde Pause. Ja, so. Aber macht eben nicht Pause, sondern man versucht aufzustehen, man versucht was zu trinken, vielleicht ein paar Kniebeugen zu machen, irgendwie sich auszuhängen, was auch immer und man überlegt kurz, was habe ich bisher geschafft in meiner Aufgabe? Habe ich die abgeschlossen? Oder was ist jetzt für die nächste Zeit mein Fokus? Mhm. Ja? Und das bringt mich natürlich dahin, ja, dass ich in 20% der Zeit 80% meiner Arbeiten schaffe, weil ich immer wieder neu fokussiert bin. Ja, und wenn ich das jetzt noch verbinde damit, dass ich meine Gehirnschwingungen dazu bringe, dass sie eben im Fokus arbeiten können. Ja, die arbeiten dann also bestimmt in einer bestimmten Frequenz. Dafür haben wir auch ein Gerät entwickelt, unsere WaveMaus. Ja, also ich habe viele Kunden, die nutzen das vorm Computer, haben ihren Kopfhörer auf, weil es muss rechts und links kommen unterschiedliche Töne rein. Und arbeiten dann 3 Stunden, also mit Pomodoro oder ohne Pomodoro, und sind fokussiert und schaffen halt das, was manche Menschen irgendwie sonst am Tag oder in der Woche schaffen, weil sie eben sozusagen im Flow sind. Und das ist schon, toll.
Sensationell, ja. Und du sagst, man kann die Pausen nutzen mit Kniebeugen, sich ein bisschen bewegen oder aushängen. Damit wären wir schon bei dem nächsten Thema, das du vorhin angesprochen hast, nämlich das Thema Bewegung. Wie kann das denn so uns begleiten im Alltag bei der Arbeit?
Genau, also nicht, wie kann das uns begleiten bei der Arbeit? Das wäre, sorry Nadine, aber schon die falsche Formulierung. Ja. Sondern tatsächlich ist es so, dass die Arbeit unsere Bewegung begleitet. Mhm. Die Bewegung ist halt nicht verhandelbar in dem Moment, sondern die brauchen wir. Die brauchen wir eben auch für viele körperliche Prozesse. Das ist den Menschen immer nicht ganz so klar. Mhm. Aber unsere ganzen Lymphdrainagen oder Lymphsysteme und so weiter und so fort, die brauchen halt ab und zu mal eben Bewegung und Pulsieren. Der Darm und so weiter und so fort, der muss eben mal hoch und runter. Ja? Das kennt man also, deswegen sagt man zum Beispiel nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Ja, so, damit das eben funktioniert. Und nicht gleich irgendwie weiterarbeiten oder sogar das Essen irgendwo am Computer haben, ja, so. Und das kennt auch der eine oder andere, dass er eben, wenn er zum Beispiel mit dem Flieger fliegt, ja, dann wird ganz normal angeraten, dass man eben alle paar Minuten, ja, alle Stunde, alle halbe Stunde aufsteht, weil ansonsten können sich Thrombosen bilden. Und diese Thrombosen bilden sich eigentlich in kleinerer oder größerer Form auch am Tag über, wenn ich mich halt nicht bewege. Ja, so. Deswegen ist Bewegung nicht verhandelbar, sondern wir sind ein Tier. Das klingt jetzt blöd, ja, manche benehmen sich auch so, aber man könnte das Gehirn ja auch noch dazu nehmen. Aber grundsätzlich von der Biophysik und Biochemie sind wir erstmal ein Tier.
Wie sieht denn so dein Tag aus, wenn du lange am Computer sitzen musst?
Ja gut, wie gesagt, ich fange ja normalerweise meinen Tag, ich habe natürlich ein Leben, was artgerecht und archetypisch ist, ja, so, also ich versuche das zumindest. Und ich fange natürlich früh an und meditiere, ja, so, da habe ich schon das erste Mal Bewegung oder eben nicht Bewegung, weil ich versuche, mit dem Inneren und Äußeren in Einklang zu kommen. Wenn also alles irgendwie auch, sag mal, in Harmonie schwingt, kriege ich natürlich auch die Stressphasen deutlich besser durch, ja, so. Und dann versuche ich natürlich meine Pomodoro, also dann gehe ich ja laufen zum Beispiel, laufe ich früh, ja, und damit habe ich natürlich das erste Mal, meine 10.000 Schritte sind schon mal Haken dran, ja, so. Ich habe genug Licht gehabt, Haken dran. Danach setze ich mich an den Computer und da versuche ich natürlich Pomodoro zu machen. Aber irgendwas ist immer, ja, also wenn ich eben diese 5 Minuten nutze, dann kann ich mir irgendwie ein neues Getränk holen. Ich muss mal auf Toilette, wenn man viel trinkt, gute Geschichte, fällt mir gerade ein, muss man auch öfter auf Toilette. Mhm. Ja, da steht man schon wieder auf. Mhm. Ja, wenn man aufsteht, ist es natürlich so, dass man irgendwie noch dies oder jenes machen kann. Und das habe ich jetzt hier nicht. Aber das haben wir natürlich, ich habe mal zum Beispiel meine Sekretärin, Assistentin hatte das auch. Da gibt es Tische, die man hoch und runter fährt. Ja, so, ne? Und es ist tatsächlich auch so, dass ich mich manchmal hinhocke und dann so am Computer arbeite, dass ich gehockt bin oder mich hinstelle. Und das ist also einfach eine Geschichte, die man natürlich irgendwie ein bisschen nutzen kann. Und momentan mache ich auch gerade so ein kleines Experiment und überprüfe das mit HRV, ja, um das eben einfach mal zu sehen. Und da gibt es dann eine App dazu, die misst gerade meine HRV-Daten und würde dann irgendwann sagen, oh, du bist erschöpft.
Die Herzratvariabilität, ja, meinst du damit, ne?
Die Herzratvariabilität, genau. Und da können wir jetzt auch nicht genau drauf eingehen, aber das ist, die würde dann halt sagen, okay, du bist erschöpft. Und wenn ich das weiß, hat das nichts damit zu tun, dass ich zu lange am Computer gearbeitet habe. Sondern einfach ist also mein Lebensfeuer, so würde man sagen, ja, ist gerade irgendwie so fast am Erlöschen. Wo es vielleicht sogar eine spannende Arbeit ist, aber die Bewegung gehört halt dazu und das andere gehört dazu, ja, so. Und diese App zeigt das dann, du bist ermüdet und dann sage ich, okay, alles klar, muss ich irgendwas machen, zum Beispiel nach 4 Pomodori und dann stelle ich auf Gehen, ja, also dass ich eben irgendwo mal irgendwie ein Stück laufe und dann kommt, gehen, zum Beispiel, dann steht dann da leichte Aktivierung oder starke Aktivierung oder sowas. Also du kannst genau an der Herzratenvariabilität dann sehen, dass du sozusagen dadurch wieder mit deinen Schwingungen und mit allem drum und dran nach oben kommst. Ja? Und ich unterstütze das natürlich auch immer mit meiner Wave-Maus, ja? Dass ich eben logischerweise abends mir Sachen anhöre, damit ich in Schlaf komme. Mhm. Beim Meditieren höre ich mir das, brauche ich nicht immer, aber manchmal, gerade wenn ich Stress habe oder so, nutze ich das für Meditation, damit ich in Alpha-Zustand komme. Und ich nutze es natürlich auch für Fokus oder wenn ich Ultramarathon oder Marathon oder so, wie heute Trailrunning mache, dann nutze ich das eben auch für High Performance. Weil entscheidend ist immer, wo sind die Gehirnwellen? Du kannst nicht gegen deine Gehirnwellen ankämpfen. Mhm. Also kannst du schon, aber den Kampf wirst du verlieren.
Du hast vorhin beschrieben, das sind Töne, die du dann hörst. Wie funktioniert das? Kannst du dazu vielleicht nochmal ein bisschen was sagen?
Also das ist eigentlich eine ganz alte Technik, ja, gibt es seit 1839, also zumindest das Grundsystem. Wir haben das natürlich viel weiterentwickelt, aber das Grundsystem ist von 1839 von Professor Dove, ja, witzigerweise in Berlin, entdeckt. Und wenn man rechts und links unterschiedliche Töne einspielt und die sind nah beieinander, dann nimmt das Gehirn sozusagen die Differenz von diesen Tönen und geht dazu in Resonanz. Man nennt das eine Schwebung, so in etwa. Ja. Und damit kann ich das Gehirn steuern. Das bedeutet, jetzt muss man noch dazu wissen, wenn man niedrige Frequenzen im Gehirn hat, dann bedeutet das, sagen wir mal, Parasympathikus, also Schlafen, ja, so, oder Erholung, Regeneration. Mhm. So bei 10 Hertz ist halt Alpha-Zustand, den kennen vielleicht alle vom Meditieren. Und oben drüber, vielleicht bei 14, 15 Hertz, ist halt unser normales Tagesbewusstsein. So. Und wenn wir uns aber aufregen, kommen wir noch höher. Und wenn wir uns dann Höchstleistung haben, kommen wir noch höher. Und ich kann das aber eben noch andersrum machen, genau wie durch Atmung zum Beispiel. Mhm. Und das wäre eigentlich nur eine Geschichte, dass das im Prinzip wieder die Gehirnwellen nach unten kommen, durch die Atmung. Mhm. Genau. Atmen können und die Gehirnwellen nach oben fahren. Ja?
Und was sind das dann für Töne? Kann man sich das vorstellen wie so eine Art Musik oder ist das so binaurale Sounds? Das kenne ich jetzt zum Beispiel aus der Meditation.
Also, was ich gerade gesagt habe von Professor Dove, das sind die binauralen Beats. Ja? Mhm. Das hat er eben 1939 entdeckt. Zumal es eben noch einige, wir nennen das Technical Sounds, dazu gibt, ja? Die dann noch eine bestimmte Wirkung haben. Da gibt es verschiedene Rauscharten und so weiter und so fort. Ja? Die mit unseren Gehirnwellen was zu tun haben. Wir haben Naturtöne mit reingemischt. Wir haben natürlich auch Musik drüber gelegt. Ja, so. Das bedeutet, es ist eine ganz normale Musik. In ersten Momenten würdest du das vielleicht nicht merken. Das Rauschen hören natürlich viele. Und man muss immer dazu sagen, bei den Menschen, wo die Gehirnwellen außer Rand und Band sind, die finden das im ersten Moment, wenn sie nicht trainiert haben damit, wirklich unangenehm. Das kann man trainieren und dann normalisiert sich das eben auch und dann ist es halt so, dass die Menschen natürlich dann sowohl die Gehirnwellen nach oben und unten fahren können und das kann natürlich dann in Einklang, da kommen wir wieder zum Anfang, mit der Biochemie funktionieren. Mhm. Ja, kann ich mir halt immer überlegen, dass ob ich entgifte oder ob ich mit Wasser arbeite, dass ich halt mich bewege, dass ich eben dann zum Beispiel eben überlege, okay, wie kann ich Melatonin am Abend herstellen, also mein Körper, wie kann ich den unterstützen und wie kann ich dafür sorgen, dass ich am frühen Morgen genug Cortisol habe, dass das Melatonin eben nach unten gefahren wird, damit ich aufstehe und sage, ja, also ich bin heute früh 6.30 Uhr aufgewacht, da bin ich natürlich völlig munter eigentlich, aber okay, ich habe jetzt halt so ein Morgenritual und meditiere dann halt nochmal, ja, so. Aber normalerweise könnte ich natürlich auch sofort irgendwie mit was anderem anfangen, ja, so. Und ich finde, das ist Leben, ja, und mir erzählen manchmal Leute, dass das bei denen nicht so ist. Unfassbar.
Ja, ein weiterer Punkt, der für dich noch zum artgerechten Leben gehört, ist das Thema Nahrung. Ich glaube, da könnten wir irgendwie nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Deswegen würde ich das, glaube ich, hier einfach mal ausklammern und im nächsten Schritt mal auf das ganz spannende Thema kommen, worüber wir ja auch im Kongress gesprochen haben, das Thema Schlaf. Ja. So, da würde ich dir einfach mal die Bühne geben.
Wichtig sind die Prozesse, die im Schlaf stattfinden. Mhm. Ja. Weil wir brauchen unbedingt den Tiefschlaf oder wir haben verschiedene Schlafzyklen. Und der allererste wichtige ist natürlich der Tiefschlaf. Weil im Tiefschlaf kommt das Melatonin zum Einsatz oder das bringt uns in den Tiefschlaf. Und zum Beispiel im Gehirn, ja, ich sage jetzt, erkläre es nicht alles zu kompliziert, ist im Prinzip so, die Zellen ziehen sich zusammen. Ja, die sind gerade noch beieinander, näher nah beieinander, ziehen sich ein bisschen zusammen, werden also kleiner. Und dann siehst du schon, ist jetzt hier mehr Platz. Und da fährt jetzt die Straßenreinigung durch und macht alles sauber. Im Tiefschlaf. Ja. Mhm. In Bayern würde man sagen, da wird durchgefeudelt. Ja, so. Mhm. Wenn aber nicht genug Melatonin ist, da ist, bleiben im Prinzip die Gehirnzellen beieinander. Ja, so. Wie soll dann eben hier in dem Fall, kommt der LKW nicht mehr durch mit dem großen Wassertank und sowas alles. Ja? Da kann nicht durchgefeudelt werden. Da kommt eben mal irgendwie so ein alter Mann oder eine alte Frau, die da gerade so durchschlürft und ein bisschen mit Feudel wirklich sauber macht. Aber die große Maschine kommt nicht mehr durch. So ist es. So, deswegen brauchen wir halt diesen Tiefschlaf, damit das auseinandergeht. Und das ist halt so wichtig auch, dass das die Natur, also weil es auch im Tiefschlaf natürlich auch unsere körperliche Geschichte alles wieder auf Null gestellt wird, dass die Natur gesagt hat, ein Tiefschlaf, der ist so wichtig, den stellen wir an erste Stelle. Das bedeutet, am Anfang der Nacht ist der Tiefschlaf immer am wichtigsten. Ja? Oder nicht, ist der Tiefschlaf immer am höchsten, so, ja? Sozusagen. Mhm. Nimmt die meiste Zeit ein. Mhm. So. Problematisch, wenn du jetzt natürlich Alkohol trinkst oder dies oder jenes und so weiter und so fort, kommst du halt nicht in den Tiefschlaf. Mhm. Das ist bei einer Nacht nicht so schlimm. Aber wenn du halt viele Nächte hast, dann ist das halt dramatisch. Ja, so. Und messen kann man das zum Beispiel mit diesem Ohrring, ja, so, den habe ich jetzt hier gerade zum Laden gehabt, ja, deswegen ist er nicht an meinem Finger, ne? Und dann kann ich das halt sehen und ich finde das immer toll und motiviere meine Menschen, die mit mir irgendwie arbeiten, immer dazu, auch solche Geschichten zu nutzen, weil wir brauchen immer so ein bisschen Gaming-Effekt.
Du sagst, Melatonin ist ganz wichtig, um in den Tiefschlaf zu kommen. So, wie schaffe ich das denn jetzt, abgesehen vom Licht, da haben wir eben schon gesprochen, das Blaulicht abends zu reduzieren, dass ich irgendwie genügend Melatonin in meinen Körper bekomme, um gut zu schlafen?
Ja, eigentlich relativ einfach. Also du brauchst natürlich immer die Vorstufen, aber das führt jetzt zu weit. Also durch die Vorstufen, dass Melatonin gebildet wird. Aber nehmen wir mal an, grundsätzlich ist körperlich alles in Ordnung. Du würdest gut essen und so weiter und so fort. Du hättest genug Magnesium und alle Sachen sind da. Dann brauchst du natürlich aber auch genug Schlafdruck. Mhm. Das bedeutet, du musst in irgendeiner Art und Weise müde sein. Und üblicherweise ist es so, dass natürlich zum Beispiel in Afrika, ja, ich habe also ein E-Book zum Beispiel geschrieben, das Schlafgeheimnis der Maasai, Naturschlaf. Ja. In Afrika gehen die Menschen 18 Uhr, ja, geht die Sonne unter und dann gehen die Menschen danach eben ein, zwei Stunden später ins Bett. Weil, ja, so ist das bei den Maasai am Äquator. Mhm. Und so haben wir das früher auch gehabt. Mhm. Und um 6 geht die Sonne wieder auf. Deswegen mache ich 6.30 Uhr auf, ja, weil ich bin halt so kleiner Maasai. Ja. Mhm. Und da ist es halt in dem Falle tatsächlich so, dass ich halt Schlafdruck brauche. Mhm. Und wenn ich aber eben zum Beispiel, sagen wir mal, vielen Menschen geht das so, die werden dann vielleicht so um 7, um 8 müde. Und dann wollen die nicht müde sein und machen irgendwas, was pusht. Mhm. Also sprich Sport, was natürlich ganz schlecht ist für Melatonin, also wenn man intensiven Sport macht am Abend. Ja? Wir haben alle früher intensive Trainings auch am Abend gemacht. Machen wir alle nicht mehr. Ja? Weil es halt scheiße ist für Schlaf. Und gerade wenn du ein hartes Training hast, brauchst du eben diesen Tiefschlaf, der eben sowohl körperlich als auch geistig richtig aufräumt. Mhm. Und wenn du den nicht hast, ist die Trainingseinheit auch umsonst gewesen. Mhm. Ja? Und Schlafdruck hat wiederum was mit Bewegung zu tun, hat mit dem Licht zu tun und hat natürlich auch damit zu tun, wie überreizt bist du. Ja? So, wenn also deine Gehirnwellen ganz hier oben sind, ist dein Schlafdruck definitiv null. Mhm.
Also bis abends am Laptop sitzen ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Weiß man ja auch schon, aber so ist das irgendwie nochmal nachvollziehbar. Ne?
Weil wenn ich am Laptop sitze, habe ich ja ganz verschiedene Elemente. Ja? Ich habe also das Licht, was reinkommt. Selbst mit der Blueblocker-Brille kann ich das nicht alles abnehmen. Ja? So. Hm. Und ich habe natürlich noch die Aufregung. Ich habe vielleicht auch noch den Stress, dass ich sage, oh, scheiße, jetzt muss ich die E-Mail, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ich muss eigentlich ins Bett. Und so, das ist ja so. Gehst du mit diesem Gedankenkarussell ins Bett? Hm. Schlafdruck? Ja, sorry. Hm. Irgendwie schlecht. Ja. Ja, Melatonin ist ein scheues Reh. Mhm. Das war ja, so. Verschwunden. Ja, so. Und das ist halt nicht gut. Hm.
Braucht es noch irgendwas für Melatonin?
Ich bin also Fan davon, auch irgendwo Stück für Stück vorzugehen. Ja. Und nicht immer alles gleich perfekt, sondern 80-20-Regel. Also wir haben irgendwie vielleicht 20% der Sachen angesprochen, die wichtig sind. Aber wir können damit 80% Effekt machen. Hm.
Ja. Ja. So. Genau, wie ist es denn mit Fernsehen abends? Also ist ja auch aufregend irgendwie, ne? Wenn man jetzt irgendwie eine aufregende Serie guckt oder so.
Die Geschichte ist natürlich, Fernsehen ist nichts anderes als Computer. Also erstmal haben wir natürlich das blaue Licht. Ja. Und wenn es aufregend ist, haben wir wieder Gehirnwellen, die nach oben gehen. Ja. Wenn ich jetzt eben genug meditiere, wenn ich mit der Wave-Maus arbeite, wenn ich mit Atmung arbeite, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Dann kann ich vielleicht eben auch mal einen Film gucken, nehme die Blue-Blocker-Brille. Ja, ein paar Biohacker gehen sogar ins Kino mit der Blue-Blocker-Brille. Ja, so, ja. Also ich habe die Brille auf, weil das blaue Licht muss ich natürlich raushalten, weil das wäre das Zeichen für taghell. Ja, so. Und dann, wenn ich also diese ganzen Techniken kenne, habe ich mir den Film angeguckt und dann ist es halt so, dass ich sage, okay, jetzt atme ich tief, ich versuche meine Gehirnwellen wieder zu beruhigen und alles fein. Muss man halt ausprobieren. Mhm. Und das ist halt das Wichtige, dass artgerecht gehört es auch, dass man erstmal weiß, wie fühlt sich ein gesunder, lebensfroher, energiereicher Mensch überhaupt. Mhm. Und da habe ich so einen Zweifel, dass das bei vielen Menschen, dass die das wissen. Mhm.
Ja, und wenn ich jetzt so einen ganzen Tag über Stress habe und die Gedanken drehen, ne, die Gehirnwellen sind oben, mein ganzes System ist in Aufruhr, Sympathikus alarmiert, ne, der Parasympathikus als unser Entspannungsnerv oder Teil des Nervensystems, was für Regeneration und Erholung sorgt, ist ganz weit unten. Hast du denn noch irgendwelche Hacks, gerade für Menschen, die sich wirklich tagtäglich da im Wahnsinn befinden, im Job?
Ja, also erstmal müssen sich die Menschen natürlich fragen, warum finden sie sich im Wahnsinn? Ja? Und das würde uns dazu führen, dass wir Hans Sehe nochmal, vielleicht haben wir noch gar nicht erwähnt, zitieren. Ja? Hans Sehe hat den Begriff Stress in seiner Jugend, also er war 30 oder sowas, ja, hat er das kreiert. Und auf seinem Sterbebett hat er gesagt, das Schlechteste, was er getan hat, war das, was er gefunden hat und was er immer das ganze Leben gemeint hat, Stress zu nennen. Weil eigentlich, ja, müsste er das Belastung genannt. Ich habe es jetzt mal übersetzt. Und deswegen ist eben die erste Frage, die sich jeder stellen muss, fühle ich das als Belastung? Und wenn ich es als Belastung fühle, dann muss ich mich fragen, warum fühle ich das als Belastung? Warum lebe ich ein Leben als Mensch, das ich belastend empfinde? Will ich das? Und das hat alles mit dem Schlaf zu tun. Mit jeder kleinen Entscheidung, jede E-Mail, die ich lösche und so weiter und so fort, gebe ich da irgendwie was ab. Und wenn ich am Abend sozusagen unter eine Linie komme, ich nenne das sagen wir mal so die Couchlinie, ja, so, dann kommst du halt nach Hause und sagst, oh, ich lege mich auf die Couch, obwohl du eigentlich die Turnschuhe früh schon rausgestellt hast, nach dem Motto, oh, wenn du nach Hause kommst, springst du in den Turnschuh und gehst zum Sport. Aber wenn du zu wenig Energie hast, weil du sozusagen bei dieser Belastung bei 20 oder 30 bist, dann hast du nicht mehr, dann sagst du, oh, ich habe noch so viel Energie, über die Turnschuhe drüber zu springen und mich dann auf die Couch zu legen, aber mehr nicht. Ja? Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man den ganzen Tag immer wieder mit den ganzen Geschichten arbeitet und immer wieder auflädt. Und das kann man eben durch Atmen machen, da kann man die Pomodoro-Technik, das ist alles, was wir heute besprochen haben, das kann man mit der Wave-Pause machen, dass man zwischendurch kleinere Pausen, Mikropausen nimmt, dass man große Pausen macht, dass man in der Mittagspause rausgeht und so weiter und so fort. Ja, so. Aber dass man sich trotzdem genug bewegt, also nicht, dass man sagt, oh, ich sitze hier nur rum, dass man genug Schlafdruck aufbaut. Ja, so. Und dann darf man natürlich abends auch nicht zu groß irgendwas essen, weil Essen wäre wieder Verdauung, ja, so, also ganz dramatisch. Und das würde natürlich den Schlafdruck wieder verringern. Und aus dieser ganzen Geschichte wird dann irgendwann Konzept.
Mhm. Wann hattest du denn das letzte Mal das Gefühl, du müsstest dich abends auf die Couch legen?
Ich habe also am gestrigen Tag irgendwie nur 4 Stunden geschlafen. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt so geil, ja. Mein Ura-Ring hat dann 51 Punkte von 100 angezeigt, ja, für Schlaf. So. Und da wusste ich, okay, alles klar. Für heute ist der Akku relativ leer.
Mhm. Aber das darf auch mal sein, so wie du das erzählst. Das ist auch Leben.
Natürlich, aber heute früh hatte ich natürlich wieder 83 beim Schlafscore. Ja, so.
Danke dir für deine ganz vielen Impulse, für deinen Input, für all das, was du hier geteilt hast. Sehr, sehr wertvoll. Ich denke, mit kleinen Schritten kann man da echt starten und du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten zur Anknüpfung genannt und ich bin der Meinung, da kann man echt loslegen. So zum Abschluss, was würdest du sagen, hast du nochmal vielleicht so ein Tipp an die Hörer, was dir vielleicht noch so auf der Seele brennt oder wo du sagst, so, das wäre jetzt so der allererste Schritt, den man wirklich mal angehen kann.
Ja, der allererste Schritt wäre tatsächlich, guckt euch eure Tiere an. Ja? Also nicht unbedingt die Haustiere, die mit mehr oder weniger Getreide und irgendwelchen nicht artgerechten Geschichten gefüttert werden. Und fragt euch mal, Warum geht es den Tieren so gut, wenn sie sie irgendwo in der Natur sehen? Die handeln halt einfach nach der Natur. Und ich kann nur jedem empfehlen, da sich auch ein bisschen wieder zu inspirieren zu lassen. Ja, aber vor allen Dingen haben wir erstmal eine Verantwortung für uns selbst. Denn nur wenn es mir selber gut geht, kann es auch jemand anders neben mir gut gehen. Und deshalb wünsche ich dir da viel Mut, das vielleicht auch umzusetzen. Und kleine Schritte sind wichtiger, als zu sagen, ich mache alles 100%ig.
Hm. Ja. Super. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße hier aus Köln an dich, an den Schliersee.
Ich danke auch, liebe Nadine. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, für Zuschauer, Zuhörer, wer auch immer welches Medium benutzt hat, ja, ist da das eine oder andere dabei. Und ja, als Sportler ist es immer so, ne, selbst wenn man Marathon laufen will, entscheidend ist der erste Schritt.
Danke dir. Schön, dass du heute dabei warst. Lutz hat viel darüber berichtet, wie wir artgerecht leben und arbeiten können. Was nimmst du für dich mit? Hast du vielleicht auch schon eine Idee, was du morgen direkt umsetzen kannst, um wieder mehr in deine Kraft zu kommen? Lass mich sehr gerne wissen, welche Erfahrungen du damit machst. Deine Gedanken hierzu lese ich sehr gerne auf Social Media unter dem Post zur Folge. Jeden Monat dreht es sich dort übrigens um ein aktuelles Thema, zu dem ich Inputs und Hintergründe gebe. Alle Links zum Connecten findest du in den Shownotes und bald auch mein neues Angebot für Führungskräfte. Wenn du neue Podcast-Episoden nicht verpassen möchtest, kannst du diese auch ganz bequem per Mail in dein Postfach erhalten. Ich freue mich sehr, dass du heute reingehört hast in diese Folge und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei De-Stress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Alltag.